Die Menschen sprechen zunächst einmal die gleiche Sprache wie die im Aufnahmegebiet. Die Menschen haben die gleiche Religion, oftmals eine andere Konfession, und müssten doch auf der Grundlage in dem Kontext relativ problemlos integrierbar sein. Das Frappierende aber ist, dass sich viele der Klischees, der Vorurteile, der Zurückhaltung, die daraus erwächst, die wir heute haben, oder der Vorwürfe gegen die Integration der Fremden, der Flüchtlinge, genauso gut in der Argumentation der späten 1940er und der 1950er Jahre finden.
Diese Folge von Geschichte Europas ist eine Auftragsproduktion für den ICTOS e.V., das Institut für Kirchen- und Kulturgeschichte der Deutschen in Ostmittel- und Südosteuropa. Mit dem ersten Vorsitzenden des ICTOS, Herrn Prof. Dr. Rainer Bendel, spreche ich in diesem Überblicksgespräch über die Inhalte der 2023 in Regensburg abgehaltenen Tagung zur Rolle der Kirchen bei der Integration von Heimatvertriebenen nach dem Zweiten Weltkrieg. Natürlich ziehen wir dabei, wenn wir über die religiösen und kulturellen Gemeinsamkeiten und Unterschiede neuer und alter Bevölkerungsteile sprechen, auch Parallelen zu heutigen Debatten um Assimilation, Integration, Kultur und Identität. In den Shownotes findet ihr inhaltlich verknüpfte Folgen sowie Hinweise zu Kontakt- und Unterstützungsmöglichkeiten. Ich freue mich sehr über Kommentare und E-Mails mit Feedback, sowie über eine Unterstützung eurerseits durch eine einmalige Spende auf PayPal oder einen monatlichen Beitrag auf Steady. Herr Prof. Dr. Bendel ist hier zum ersten Mal im Podcast zu Gast und stellt sich, seinen Weg zum Thema und den ICTOS e.V. zunächst vor. Ich wünsche euch viele neue Erkenntnisse beim Anhören unserer Aufnahme aus dem April 2024.
Ich bin Rainer Bendel, studierter Theologe und Historiker. Ich habe in Theologie das Lizenziat gemacht zu einem Thema der Theologiegeschichte des 20. Jahrhunderts, habe dann promoviert in Geschichte Ostmitteleuropas mit einer Arbeit über die katholische Aufklärung in Schlesien. Das war auch ein Zugang zur Thematik der Vertriebenen. Und bin nach der Promotion in Geschichte wieder in die Theologie zurückgegangen und habe mich dann an der Universität Tübingen an der Katholisch-Theologischen Fakultät für das Fach Kirchengeschichte habilitiert. Zu einem Thema der Geschichte der kirchlichen Integration der Vertriebenen. Damit sind wir auch bei unserem Thema. Die Habilitationsschrift wurde etwa 2000 abgeschlossen. Das heißt also, seit etwa 25 Jahren gehe ich mit diesem Thema um, weil es der damalige Vertreter des Lehrstuhls für Kirchengeschichte Mittelalter Neuzeit, Joachim Köhler, mir empfohlen hatte als ein Thema, das er schon lange bearbeiten wollte und bearbeitet wissen wollte, auch aus der eigenen Lebensgeschichte heraus motiviert und wo er meinte, dass das ein Thema sein könnte, das auch zu meinen Interessen und auch zu meiner Biografie passt. Biografie insofern, wie gesagt, als ich zum Thema Aufklärung, katholische Aufklärung in Schlesien promoviert habe und weil eben meine Familie, meine beiden Elternteile auch Heimatvertriebene, Nachkriegsvertriebene waren, ich somit im Grunde ja mit der Thematik auch aufgewachsen bin. Ich habe dann das Thema an vielen Bereichen, auch mit manchen regionalen Schwerpunkten bearbeitet. Das erste war die kirchliche Vertriebenenintegration in Bayern und die dabei zu beobachtenden gesellschaftlichen Veränderungen. Das zweite war ein ähnlicher Fokus, eine ähnliche Perspektive auf die Thematik im Bistum Rottenburg-Stuttgart. Ich habe dann die Geschichte der Philosophisch-Theologischen Hochschule in Königstein mit all den Einrichtungen, die um dieses Zentrum kirchlicher Vertriebenenarbeit gruppiert waren, aufgearbeitet und bin schließlich in der Diözese Rottenburg-Stuttgart in der Begleitung der katholischen Vertriebenenorganisationen gelandet, wo ich letztlich für die Programmgestaltung der Gruppierungen von den Schlesiern bis zu den Banater Schwaben, also den Deutschen, den Spätaussiedlern aus Rumänien zuständig bin, wobei der Schwerpunkt auf der Ackermann-Gemeinde, also auf den Sudetendeutschen, liegt. Und bin gleichzeitig seit 2015 auch Vorsitzender des Instituts für Kirchen- und Kulturgeschichte der Deutschen aus Ostmitteleuropa. Bis 2016 hieß es noch Institut für Ostdeutsche Kirchen- und Kulturgeschichte. Und begleite also zum einen diese Arbeit, wie soll man sagen, ja, in der Aufstellung von Programmen für kulturelle Veranstaltungen, für Jugendbegegnungen, für Schülerkurse und auf der anderen Seite eben auch auf der Reflexionsebene, in dem mir diese Thematik im Institut für Kirchen- und Kulturgeschichte bei der Vergabe von Forschungsthemen, von Qualifikationsthemen im akademischen Bereich, wie auch eben bei Tagungsthemen wichtig ist.
Der ICDOS e.V., also das Institut für Kirchen- und Kulturgeschichte der Deutschen in Ostmittel- und Südosteuropa, von dem Sie gesprochen haben, können Sie noch den Hintergrund dieses Vereins schildern? Also seit wann gibt es dieses Institut und aus welchen Beweggründen wurde es gegründet?
Dieses Institut gibt es formal seit 1958, entstand auch im Dunstkreis der Königsteiner Hochschule. Es war eine Weiterführung einer Idee, die 1952 greifbar ist in den Quellen, vermutlich schon noch länger in den Köpfen der Beteiligten schwirrte, nämlich eine Akademie zu gründen für die Geschichte der Ostdeutschen, also der Vertriebenen aus den Bistümern im ehemaligen Osten Deutschlands. Das waren vor allen Dingen führende Vertreter aus dem Erzbistum Breslau, das seit 1936 eine diözesanhistorische Zeitschrift, das Archiv für schlesische Kirchengeschichte, herausgab. Diese Herausgabe sollte ein Stück weit institutionell aufgefangen werden. Dazu kam das Wiederaufleben, die Wiederaufnahme der Tätigkeit des historischen Vereins für das Ermland, das im Grunde auch so etwas wie ein, wie wir es heute nennen würden, Bistumsgeschichtsverein ist, und dann die Kirchengeschichte für die sogenannten böhmischen Länder, also der Anteil der sudetendeutschen Katholiken, der hier mit eingebracht werden sollte. Und später entstand dann, um eben die regionale Streuung aus in den Herkunftsgebieten der deutschen Vertriebenen zu komplettieren, auch noch ein Institut für südostdeutsche Kirchengeschichte, also im Grunde für die Gruppe, die sich dann gesammelt Donauschwaben nannte, also für die Deutschen aus Ungarn, dem ehemaligen Jugoslawien und Rumänien. Es ging von Anfang an darum, den Priestern ein gewisses Regionalbewusstsein für die Herkunftslandschaften auch in der Ausbildung mitzugeben. Es ging darum, die Tradition der historischen Erforschung dieser Herkunftsbistümer hier fortzuführen, die so vor Ort nicht mehr in der Intensität möglich war und dann eben auch unter anderen ethnischen Vorzeichen geleitet wurde, die man aber ein Stück weit institutionalisieren wollte, damit garantiert war, dass diese Traditionen und auch entsprechend eben die Zeitschrift fortgeführt werden konnte. Das Institut hat dann vor allen Dingen Beginn der 1960er Jahre schwerpunktmäßig seine Arbeit aufgenommen mit Jahrestagungen, vor allen Dingen eben für Nachwuchswissenschaftler. Die Wissenschaftlerinnen kamen dann erst später dazu. um eben auch bei der jüngeren Generation der Studenten für diese Bereiche Interesse zu wecken und zu garantieren, dass nicht mit der Generation, die eben noch in Breslau, im Ermland, in Leitmeritz, Prag und wo sie überall herkamen, dass das mit der Generation, die dort begonnen hatten, dann im Grunde auch das Thema an ein Ende kommt, sondern es sollte eben fortgeführt werden. Und dieses Institut wurde immer von einem kleinen Verein getragen, in dem sich Interessierte für die Geschichte dieser Regionen, vor allen Dingen für die Kirchen- und Kulturgeschichte dieser Regionen zusammengeschlossen haben, die sich dann weit über den Vereinskreis hinaus jährlich eben zu den Forschungs- und Nachwuchstagungen getroffen haben, zu Exkursionen. Man hat relativ früh dann auch versucht, Tagungen in Polen durchzuführen, um eben auch mit den Kollegen in den Herkunftsregionen in den Austausch zu kommen, um nach Möglichkeit auch dort ins Archiv gehen zu können und wirklich auch mit den Quellen arbeiten zu können und nicht nur mit der Literatur oder den fragmentarischen Quellenbeständen, die man eben der Flucht mitnehmen konnte, dann zu arbeiten, sondern wirklich wieder mit den eigentlichen Quellenbeständen vor Ort auch forschen zu können. Im Grunde sind diese Zielsetzungen des Instituts Pio Meno bis heute geblieben. Es geht uns darum, im Bereich von Theologiestudierenden, Geschichtestudierenden, Ethnologinnen und Ethnologen Interesse zu wecken für die Geschichte dieser Regionen, eben auch für den Anteil der Deutschen an der Kultur und Geschichte in diesen Regionen, die in den seltensten Fällen eine rein deutsche Geschichte sind, sondern immer Begegnungsgeschichten sind, dabei zu entdecken, dass solche Begegnungen sehr häufig wichtige Anreize geben, Kulturbrücken sind, dass solche Regionen, wo unterschiedliche Ansätze aufeinandertreffen, meistens sehr reiche Regionen sind. Und vor allen Dingen, um auf der Ebene auch im Austausch zu bleiben mit den Kolleginnen und Kollegen, die jetzt in den Herkunftsregionen der Vertriebenen arbeiten, also im Kontakt von Olsztyn über Wrocław, Breslau bis hin nach Prag oder Budapest oder Temeswar in Rumänien, wo wir mit Kolleginnen und Kollegen kooperieren.
Um das nochmal herauszuarbeiten, wenn der Verein aus den 50er Jahren stammt, wie stark war da die institutionelle Rolle, wie stark war der Einfluss von Heimatvertriebenen in diesem Verein?
Es waren im Grunde fast ausschließlich Heimatvertriebene, die sich da zusammengeschlossen haben. Also das war ein Interessensverein, eben mit dem Wunsch, Kirchen- und kulturgeschichtliche Themen zu bearbeiten und Arbeiten dazu zu publizieren. Es wurde dann nicht nur die wissenschaftliche Zeitschrift weitergeführt, das Archiv für schlesische Kirchengeschichte, sondern auch eine Reihe Forschungen und Quellen zur Kirchen- und Kulturgeschichte Ostdeutschlands ins Leben gerufen, die bei Böhlau herauskam, wo Quellen ediert wurden, wo aber vor allen Dingen eben auch Promotionen publiziert wurden, also wo wissenschaftliche Arbeiten, Tagungsbände erschienen sind.
Sie haben also mit diesem Verein ein großes, weites historisches Feld und in Ihrer letzten Jahrestagung von 2023 war das Thema Kirche im Wandel, organisatorische und institutionelle Grundlagen der Integration von Flüchtlingen und Vertriebenen 1945 bis 1963. Wie kamen Sie gerade auf dieses Thema oder auf eines von vielen, vielen anderen möglichen?
Das sind zwei Hauptmotive, die mir da gleich kommen. Das eine ist das Thema Integration von neu hinzugekommenen, von Flüchtlingen und Vertriebenen, ist ein Thema, das eben eine gewisse Tradition hat in unserer Kirche seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Und da ist die Frage, wie viel von den Erfahrungen, die in den Nachkriegsjahrzehnten gemacht werden konnten, kann man zumindest als Impuls auch für die Beantwortung heutiger Fragen oder für die Lösung heutiger Aufgaben und Probleme heranziehen. Oder wo sind die Unterschiede und was kann man eben dann entsprechend auch an Konsequenzen daraus ziehen? Und das Zweite ist ein Stück weit gegen die Nostalgie zu argumentieren, die immer meinte, die 1950er Jahre, die sind so etwas wie eine Restaurationsphase in einem sehr positiven Sinn gesehen. Man kann sich eben, nachdem man die Zeit des Dritten Reiches als Kirche doch relativ stabil, relativ im Verhältnis zu anderen vergleichbaren Organisationen überstanden hat. Reinhold Schneider sprach mal vom Pfeiler im Strom, der die Kirche in den Jahren des Nationalsozialismus gewesen sei, dass man eben auf mit dieser Erbschaft doch die 1950er Jahre relativ gut gemeistert habe, indem man eben ja eine neue Blütephase des Religiösen, des Kirchlichen wahrnehmen kann, die aber jetzt aus Perspektive der Historikerinnen und Historiker doch eher eine Verfestigungsphase, eine restaurative Phase gewesen sei, bevor eben dann in den 1960er Jahren mit der zunehmenden Frage nach der Haltung im Nationalsozialismus, also die beginnende Aufarbeitung der jüngsten Vergangenheit, mit kirchlicherseits gesehen dem Zweiten Vatikanischen Konzil und auch mit den gesellschaftlichen Veränderungen dann, die wir mit dem Stichwort 68er Revolution bezeichnen, die dazu im Grunde im Kontrast stehen. Und meine Beobachtungen aus der vertriebenen Integrationsforschung, gerade im kirchlichen Bereich, gehen eher dahin. Wir haben eine ganze Reihe von Themen, die darauf hindeuten, dass hier eine wichtige Aufgabe war, grundsätzlich mit dem Anderssein umzugehen. Die Menschen sprechen zunächst einmal die gleiche Sprache wie die im Aufnahmegebiet. Die Menschen haben die gleiche Religion, oftmals eine andere Konfession, und müssten doch auf der Grundlage in dem Kontext relativ problemlos integrierbar sein. Das Frappierende aber ist, dass sich viele der Klischees, der Vorurteile, der Zurückhaltung, die daraus erwächst, die wir heute haben, oder der Vorwürfe gegen die Integration der Fremden, der Flüchtlinge, genauso gut in der Argumentation der späten 1940er und der 1950er Jahre finden. Also diese Parallelen sollten zum einen thematisiert werden und zum anderen eben damit aufgezeigt, durch die Integration der Vertriebenen im kirchlichen Bereich hat sich sehr vieles bereits in den 1950er Jahren verändert, zum Teil im Selbstbewusstsein von Gemeinden, in der Entdeckung, dass es doch so ganz unterschiedliche Haltungen und Ausprägungen in der Frömmigkeitspraxis gibt und dass die nicht unbedingt nur negativ zu sehen sind. In den Erfahrungen, die eine ganze Reihe von vertriebenen Gruppierungen, gerade der jüngeren Generation, mittleren Generation, mitbringen aus Schlesien, auch aus dem Sudetenland, mit den Aufbruchsbewegungen im kirchlichen Bereich der 1920er Jahre. Also Stichwort liturgische Bewegung, die eben einen ganz deutlichen Sitz im Erzbistum Breslau hatte, Stichwort Kloster Grüssau, oder in der volksliturgischen Bewegung eben auch bei den Sudetendeutschen. Dann die Jugendbewegung, katholische Jugendbewegung, die ja im Grunde einen wichtigen Herkunftsort auch in Schlesien hatte, die im Sudetenland auch sehr stark war, wenn auch in einer veränderten Ausprägung. Dieses Selbstbewusstsein kirchlichen Lebens kommt hier in die Gemeinden und hat an vielen Orten durchaus zu Veränderungen geführt im Katholizismus dieser Gemeinden. Da haben wir jetzt noch gar nicht die Problematik von Konfessionsunterschieden angesprochen, die dann zusätzlich nochmals zu diesen Veränderungen beigetragen haben. Also diese feste, einheitliche Bild, das wir oft von den 50er Jahren zeichnen, sollte auf dem Hintergrund der genaueren Beobachtung der Integrationsvorgänge und Entwicklungen der 1950er Jahre in Frage gestellt werden.
Ihre Tagung hatte ja ein sehr ausführliches Programm. In den vergangenen Folgen haben wir ja schon einige Aspekte gehört und würden daher diese Aufnahme nutzen zu einer Art Zusammenfassung. Also erst einmal, was kam bei Ihrer Tagung heraus? Welche Rolle spielte Konfession und Religion im Leben der Heimatvertriebenen, als sie dann in einem der zwei Deutschländer nach 1945 angekommen sind?
Für den größeren, möchte nicht sagen größten Teil der Vertriebenen spielte die Religion und gerade auch in der Zeit noch die Konfession in der Tat eine wichtige Rolle. Natürlich kann man jetzt auch da bereits in den 1940er Jahren auf ein Stadt-Land-Gefälle verweisen. Also Menschen, die aus dem ländlichen Bereich kamen, waren natürlich, ich würde mal sagen, zu weit über 90% jetzt in die religiösen Strukturen eingebunden. In der Stadt war es vielleicht der Prozentsatz etwas niedriger. Aber im Vergleich zu heute gesehen war er doch sehr hoch. Und für viele dieser Menschen, die jetzt ihre Herkunftsumgebung, auch den sozialen Kontext, viele auch ihre berufliche Tätigkeit verloren haben bzw. ändern mussten, war die Religion oder eben auch die Frömmigkeitspraxis, bei vielen sicher auch der Glaube, ein ja wichtiger Anker für eine Orientierung auch im Übergang, im sich neu zurechtfinden in der veränderten Umgebung, in der Neuorientierung in den Aufnahmegebieten. Und genau diese zwiespältige oder zweiseitige Aufgabe wollte die Vertriebenenseelsorge in den allermeisten Fällen ja auch leisten. Zum einen die gewohnte, herkömmliche Form religiöser Praxis in den vertriebenen Gruppierungen bewahren, um eben ein Stück weit zumindest in der Religionspraxis Heimat zu schaffen oder Heimat zu kontinuieren. Und auf der anderen Seite aber aus dieser Haltung heraus und aus der gläubigen Haltung heraus die Situation anzunehmen und aktiv mitzugestalten. Bischof Kaller zum Beispiel hat bereits, also der aus dem Bistum Ermland stammende Bischof, der dann von Papst Pius XII. Im Juni 1946 ja auch zum päpstlichen Sonderbeauftragten für die Flüchtlinge und Vertriebenen in Deutschland ernannt wurde, hat bereits in einem Hirtenbrief im September 1945 seine Diözesanen, also die aus Ostpreußen vertriebenen Katholiken, schwerpunktmäßig eben im Ermland konzentriert, ermahnt, ermutigt, die Situation so zu nehmen, wie sie ist, nicht darauf zu spekulieren, dass sie in ihre Herkunftsheimat zurückkehren können, sondern sie müssen sich arrangieren, dort, wo sie aufgenommen wurden, sich aktiv einbringen, die dortige Umgebung entsprechend mitgestalten und so durch ihre positive Gestaltung des neuen Lebens auch ein Glaubenszeugnis ablegen. Nicht, dass man jetzt leichtfertig auf das Verlorene zichten würde, aber in dem Sinn, dass man eben das nun mal so Gegebene annimmt als Aufgabe und versucht, das Beste daraus zu machen. Also insofern war die Religiosität zum einen ein Stück weit Konservierung vertrauter Praktiken oder etwas bildlich gesprochen vertrauter Räume. Zum anderen die Ermutigung, die neuen Aufgaben, die neue Situation anzunehmen und aktiv sich einzubringen und zu gestalten. Also genau das Gegenteil von assimilieren, sondern hier wird, ohne dass es jetzt direkt formuliert, direkt ausgesprochen wird, eben auf die Integration hingearbeitet, die ja kurz gesagt so viel bedeutet, wenn sich eine Gruppierung integriert in eine andere, dann wird das Ergebnis am Ende eben anders aussehen als die beiden Voraussetzungen oder die vielfachen Voraussetzungen, die in diesen Prozess einfließen. Es wird also jede und jeder dieser Gruppierungen oder in diesen Gruppierungen eben etwas mit seiner Art beitragen zur Neuformierung des Gesamten. Und das wurde jetzt vor allen Dingen eben im Hinblick auf das kirchliche Leben, auf die Kirchengemeinden dann auch so, ja, gefordert. Wie weit es sich dann immer realisieren ließ, das hängt dann jeweils von den lokalen Möglichkeiten ab, auch von der Größe der Gruppierungen, die dann integriert werden mussten, von der Bereitschaft auch der Seelsorger, die diesen Prozess dann vor Ort begleitet haben.
Jetzt haben Sie schon einen sehr interessanten und wichtigen Kontrast aufgemacht: Assimilation und Integration. Wie sah denn die andere Seite, wie sahen die organisierten konfessionellen Kirchen ihre Aufgabe im Umgang mit den Heimatvertriebenen? War das Versorgung, war das Integration, war das Assimilation?
Sehr unterschiedlich. Der große Teil hat verwaltungstechnisch argumentiert und immer wieder darauf hingewiesen, dass es doch keine gesonderte Betreuung, kirchliche Betreuung der Vertriebenen brauche. Denn alle Vertriebenen kommen in eine Gemeinde und in dieser Gemeinde gibt es eine Seelsorge. Das heißt, der zuständige, lokal zuständige Pastor, Pfarrer, Seelsorger ist eben auch für die neuen Gemeindeglieder zuständig, wird die betreuen und versorgt die mit den Sakramenten. Wo es jetzt an der entsprechenden Infrastruktur fehlt, da sind wir bei dem Konfessionsthema und bei der Problematik, dass eben viele jeweils in die Diaspora kamen. Das gilt für die Evangelischen in katholischen Bereichen und das gilt für die Katholiken in überwiegend evangelischen Bereichen, wo sie angesiedelt wurden. Dafür muss man dann entsprechend neue Pfarreien schaffen, also die Infrastruktur. Man muss Kirchen bauen, die Infrastruktur schaffen. Aber an sich ist es klar, dass das Territorialprinzip der Seelsorge funktionieren muss. Dort an den Ort, wo ich komme, werde ich von den Strukturen, die da sind oder die geschaffen werden müssen, versorgt. Ich brauche nicht durch die Seelsorger aus meiner Heimatregion oder aus dem Heimatbistum, aus dem Herkunftsbistum, zusätzliche Betreuung, denn das behindert nur die Aufnahme. Dieses Konzept zielt unterschwellig auf jeden Fall auf die Assimilation ab. Die neu hinzugekommenen sollen sich an die Praxis, an die Mentalität der Aufnehmenden angleichen, sollen sich anpassen und damit zufrieden sein, denn sie bekommen ja die entsprechende Versorgung. Es gibt dann sowohl auf der Ebene der Pastoraltheologen wie auch in Seelsorgeämtern der einzelnen Diözesen Stimmen, die auf die spezifische Situation der Vertriebenen hinweisen, auch auf die jeweilige Prägung durch die Herkunftsdiözese und zumindest punktuell zu bestimmten Anlässen, bestimmten Festen eben eigene Gottesdienste für die Vertriebenen empfehlen oder zumindest erlauben, damit die eben beides, zum einen die Integration in die aufnehmenden Gemeinden, wie auch eine gewisse Kontinuität in der Pflege des Mitgebrachten Brauchtums und der religiösen Praxis erleben können und so ein Stück weit eben sich langfristig in kleineren Schritten integrieren können, hineinwachsen können in die neuen Gemeinden. Ich habe jetzt auf die Schnelle integrieren gesagt. Das Ergebnis am Ende sieht aber doch eher wie Assimilation aus. Integration erfolgt eigentlich dort, wo den Seelsorgern bewusst ist, dass hier Katholikinnen und Katholiken, Gläubige mit eigenen Erfahrungen kommen, mit einer Frömmigkeitspraxis, die sich halt von der eigenen Praxis in der Gemeinde unterscheidet und dass man dann gemeinsam überlegt, warum macht wer was wie, was erscheint sinnvoller, was übernehmen wir jetzt von der Seite und was bringen wir von der anderen Seite mit ein. Das war sicherlich nicht die Mehrheit der Gemeinden, die das Ganze so differenziert angegangen hat, aber es gibt und gab glücklicherweise solche Seelsorger, die sehr früh auf die schwierige und langwierige Aufgabe der vertriebenen Integration hingewiesen haben. Mir ist hier im Bistum Rothenburg-Stuttgart ein sehr schönes Beispiel in der Stadtpfarrgemeinde Leonberg begegnet, wo der damalige Stadtpfarrer bereits 1945, Anfang 1946, noch bevor hier im Umkreis der größere Teil der Vertriebenen eingewiesen wurde, das waren mehrheitlich Sudetendeutsche, deren Ausweisung ja bekanntlich im Februar 1946 in größerem Maß dann einsetzte, der davor und begleitend zu diesen ersten Ankömmlingen seine Gemeinde immer wieder darauf hingewiesen hat, natürlich auf die karitativen Aufgaben, die damit auf die Gemeinde zukommen, aber eben nicht nur jetzt auf die Nothilfe mit den Materialien, die eben für das Bestehen im Alltag notwendig sind, sondern dass hier eben Menschen mit einer anderen Mentalität kommen und dass man die auch entsprechend denen mit der entsprechenden Offenheit begegnen muss, nach Möglichkeit eben auch gemeinsam Feste feiert, dabei auch erlebt, wie andere eben diese Feste gestalten und feiern. Das ist im Grunde für mich so ein schönes Beispiel, wie mit einer entsprechenden Offenheit und pastoralen Sensibilität Voraussetzungen wirklich für das Wachsen von Neuem geschaffen werden können. Und das würde ich jetzt auf gemeindlicher Ebene als Integration bezeichnen.
Inwiefern spielte die Kirche auch eine Vermittlerrolle zwischen den Neuangekommenen und den Alteingesessenen?
Sie konnte es auf vielen Ebenen. Das hängt jeweils sehr stark vom Seelsorger in der Gemeinde ab. Sie konnte, wie ich an dem Beispiel Leonberg gezeigt habe, wie sich auf der Diözesanenebene auch bei Bischof Sproll zeigen lässt, darauf hinweisen, dass man eben die Aufgabe, die Vertriebenen zu integrieren, ernst nehmen sollte. Das heißt, die Vertriebenen in ihrer Andersartigkeit ernst nimmt. Die Vermittlertätigkeit lag darin, dass sie in den ersten Wochen, Monaten, in den ersten Jahren immer wieder auf die materielle Notlage auch hingewiesen haben und um Spenden gebeten haben, dass sie bei der aufnehmenden Bevölkerung ein Bewusstsein schaffen wollten. Nicht nur wir verlieren jetzt etwas, wenn wir ein kleines Zimmer abtreten oder wenn wir mal den Vertriebenen eine Decke geben, sondern die Vertriebenen haben im Grunde bis auf die wenigen Habseligkeiten, die sie mitbringen durften, alles verloren. Und deswegen sollten wir eben auch zu einem gewissen Ausgleich beitragen. Bis dahin, dass in der Zeit des dann gesetzlich geregelten Lastenausgleiches, der ja von vielen Einheimischen als eine massive Ungerechtigkeit empfunden wurde, gerade in der ersten Hälfte der 1950er Jahre, Seelsorger immer wieder bei Veranstaltungen in Predigten darauf hingewiesen haben, wie wichtig dieser Ausgleich ist, wie er sich eben auch sozialethisch, moraltheologisch begründen lässt, dass es eben die Aufgabe der Christen ist, hier zu dem Ausgleich beizutragen, bis hin, dass man eben dann theologisch argumentiert hat, dass Thomas von Aquin, der ja damals immer noch die große theologische Orientierungsfigur war, auf die Sozialpflichtigkeit des Eigentums hingewiesen hat. Das heißt, dort, wo es eben für den Ausgleich, für die Nothilfe erforderlich ist, kann man auch enteignen, was ja für viele eine an sich unvorstellbare, undenkbare Zumutung war. Hier gibt es eigene Predigtvorlagen, eigene Predigtreihen, die gerade 1952, 1953 vorrangig entstanden sind, um eben die Akzeptanz dieser Lastenausgleichsgesetzgebung in breiteren Bevölkerungskreisen doch zu erhöhen. Und dann möchte ich auf eine Ausgleichsfunktion nicht nur innerhalb der Gesellschaft hinweisen, sondern was mir als sehr wichtig erscheint, ist, dass eine relativ große Gruppe von religiös orientierten Vertriebenen, nicht zuletzt im katholischen Bereich, von Anfang an auf die Notwendigkeit hingewiesen haben, Kontakt zu halten mit den Menschen in den Herkunftsregionen, also mit Christen in Tschechoslowakei, mit Christen in Polen. Da war es jetzt vielleicht nicht ganz so ausgeprägt. In der Tschechoslowakei ist es zum Teil sehr deutlich gewesen, im Gespräch zu bleiben, Kontakt zu halten, hier nicht Hass, Rache, erneuter Gewalt Raum zu geben, sondern auf Verständigung und Versöhnung hinzuarbeiten, immer in dem Bewusstsein, dass hier Deutsche vertrieben worden sind, die eben ihre Vorgeschichte nicht erst seit 1933 haben, sondern die, wenn ich jetzt bei der Tschechoslowakei bleibe, die eben den Tschechen auch in der Habsburger Monarchie nicht immer die allergrößten Freiheiten und Möglichkeiten eingeräumt haben. Also ein Stück weit die eigenen Fehler und das Versagen, die Schuld im Umgang mit der anderen ethnischen Gruppe oder mit anderen ethnischen Gruppen, mit denen man in einem Staat zusammenlebte, klar zu benennen und damit im Bewusstsein zu haben, nicht nur wir haben jetzt Unrecht erlitten, sondern wir haben zuvor auch genügend an Unrecht getan. Und wir sollten aber diese Tradition, diese Linie nicht weiterführen, sondern uns darum bemühen, uns über das jeweils erlittene Unrecht auszutauschen und auf der Grundlage eben zu einem neuen Miteinander in Verständigung zu kommen.
Was war der Tenor auf der Tagung bezüglich der Frage, wie sich diese Situation weiterentwickelt hat im Laufe des Kalten Kriegs und auch mit Blick auf die heutige Erinnerungskultur, welche Spuren wir von diesen Ereignissen heute noch sehen?
Ich glaube, eines der Ergebnisse, das mir ganz wichtig ist, immer wieder auch im Bewusstsein zu halten, ist, es gibt Tendenzen, aber kein einheitliches Bild. Es gibt eben Beispiele gelungener Integration. Es gibt Beispiele von Assimilationen. Es gibt die Entwicklung, dass eben die vertriebenen Katholikinnen und Katholiken mit ihrem liturgischen Bewusstsein, mit den gemeinschaftlichen Vorstellungen, die man aus der Jugendbewegung mitbrachte, doch sehr viel an Bewegung, an Aufbruch, an Neuorientierung in die Gemeinden mitgebracht haben und somit eben auch die Veränderungen, die dann das Zweite Vatikanische Konzil in den 1960er Jahren manifestiert hat und dann von den Gemeinden die entsprechende Rezeption erwartet hat, mit vorbereitet haben. Es gibt genügend vertriebenen Gruppierungen und Kreise, die das Interesse an den Entwicklungen in den Herkunftsregionen sehr stark wachgehalten haben, die also trotz der Trennlinie, die der sogenannte Eiserne Vorhang in den 1950er Jahren zunehmend gezogen hat, bis dann hin 1961 mit der Berliner Mauer, die über all diese Hindernisse hinweg den Kontakt gehalten haben, die vor allen Dingen auch Vertreter aus dem Klerus, aus der Wissenschaft eingeladen haben, um Informationen zu bekommen über die Situation, über die Entwicklungen in unseren östlichen Nachbarländern, die natürlich auch argumentiert haben in den weltanschaulichen Antagonismen der 50er und 60er Jahre, also in der klar antikommunistischen Haltung, die aber hinter den Ideologen immer wieder versucht haben, die Menschen zu sehen und mit denen zu sprechen und womöglich eben auch Bedarfslagen, Notlagen lindern zu helfen. Wenn ich jetzt zum Beispiel an die Ackermann-Gemeinde sudetendeutscher Katholikinnen und Katholiken denke, da ist sehr viel an Unterstützung durch den Eisernen Vorhang hindurch, unter dem Eisernen Vorhang hindurch in die GSSR gegangen. Und sie haben sicherlich diese Gruppierungen eben auch mit der Orientierung auf ihre Herkunftsregionen und damit in dem Bewusstsein, ich bin jetzt nicht nur eben hier in der Ankunftsregion zu Hause und kenne mich da aus und will mich da informieren und orientieren, sondern ich kenne eben auch noch ein anderes Stück von Europa, und möchte da nach Möglichkeit die Verbindung halten. Deswegen war immer diese Offenheit oder die Suche nach Möglichkeiten zu Gesprächen über die Grenzen hinweg doch sehr lebendig in diesen Gruppierungen. Und der Gedanke, ein Europa freier Staaten, ohne dass das jetzt sehr konkret skizziert wurde, war vielleicht in den 50er Jahren so auch noch gar nicht möglich. Aber ein Europa freier Staaten, wo ich eben dann auch wieder frei beweglich bin, war in diesen religiös orientierten Gruppierungen immer auch präsent gewesen. Da mag ein Stück weit die christliche Abendlandsvorstellung mitgespielt haben, aber ich denke, es war bei vielen fernab jetzt von solchen ideologischen Versatzstücken ganz einfach der Wunsch, mit den Menschen oder mit einigen dieser Menschen, die ich eben kenne und die jetzt in der Herkunftsregion leben, wo ich hier lebe, im Kontakt und im Austausch zu bleiben. Das konterkariert jetzt sehr stark das, was von Vertriebenen in der öffentlichen Wahrnehmung weitgehend präsent ist. Das gebe ich zu, denn die Vertriebenenverbände sind als revanchistisch oder doch weitgehend revanchistisch besetzt, die im Grunde die Restitution der Heimat forderten, die Argumentation mit dem Heimatrecht etc. Das ist alles richtig. Aber es gab eben auch andere Gruppierungen, zahlenmäßig deutlich kleiner, die das Thema Verständigung und Versöhnung nicht erst 1989 oder in den 1990er Jahren entdeckt haben, sondern denen das wirklich seit 1945, 1946 ein Anliegen war. Und dazu gehören einige von Vertriebenen, katholischen Laien und Geistlichen, die diese Organisationen mitbegründet haben und in diesen Organisationen auch an führender Stelle tätig waren.
Ich komme nochmal auf das Thema Ihrer Tagung zurück. Es geht um die Grundlagen der Integration von Flüchtlingen und Vertriebenen, auch mit Blick auf Konfession und Religion. Und diese Tagung findet ja nicht in einem luftleeren Raum statt, sondern in einem Land, das seit fast 10 Jahren verstärkt über Migration und Integration spricht. Welche Relevanz haben die Fachvorträge, die Sie in Ihrer Tagung hatten, für unsere heutige Gesellschaft und die Diskussionen, die wir darin führen?
In diese Richtung war ja die Themenwahl und die Ausrichtung der Tagung von vornherein geplant, wohl aber in dem Bewusstsein, dass sich Erkenntnisse aus der Geschichte nie eins zu eins wieder umsetzen und anwenden lassen, sondern im Grunde ja Impulse geben können oder eben auch zeigen, welche Vorgänge wohin führen können und was man deswegen eventuell vermeiden sollte. Mir erscheint noch einmal unterstrichen wichtig zu sein, das Thema Integration in den unterschiedlichen Stufen oder auch im Gegensatz zur Assimilation zu sehen und die Frage, welche Offenheit und auch welche Kenntnis und Sensibilität brauche ich über die Aufzunehmenden und für die Aufzunehmenden, um wirklich Integrationsvorgänge begleiten zu können und nicht nur Anpassungsvorgänge zu verlangen. Das Zweite, die Erkenntnis, dass Geflüchtete in der Regel nicht nur mit wenig habe, sondern oft mit einem schweren Erfahrungsgepäck ankommen. Also die ganze psychische Problematik, die wir hier jetzt ja noch gar nicht angesprochen haben, die aber in der Seelsorge zumindest an einigen Stellen bereits in den 1950er Jahren auch thematisiert wurde, auch dafür offen zu sein. Aber eben nicht nur das schwere Gepäck, sondern auch das Bereichernde von andersartigen Erfahrungen, die sie mitbringen, wofür ich ja auch eine gewisse Neugier einsetzen muss. Dann ganz basal die Frage, was brauchen wir strukturell, um die Vertriebenen eingliedern zu können? Das war natürlich gerade in der Situation nach dem Zweiten Weltkrieg mit viel zerstörtem Wohnraum, vor allen Dingen in den Städten, wo aber wiederum die Arbeit sich konzentriert hat. Die Frage nach dem Wohnungsbau, das war die Frage eben auch nach der Schaffung von entsprechenden Gemeindestrukturen. Also wir haben allein im Bistum Rottenburg-Stuttgart im Bereich im Großraum Stuttgart und im nordwürttembergischen Bereich im Ostalbkreis, wo viele Gebiete evangelisch geprägt waren bis 1945, wo sehr viele Katholiken dann eingewiesen wurden, die Gründung von über 250 neuen Pfarreien, der Kirchenbau, der dann entsprechend wichtig wurde, also die Schaffung von benötigten angemessenen Infrastrukturen. Und wenn ich jetzt noch einmal an die Begleitung, argumentative Begleitung des Lastenausgleiches denke, auch die Frage sozialpolitischer Überlegungen, was ist notwendig, um die hinzugekommene Bevölkerung entsprechend so ausrüsten zu können, dass sie dass ihr Neustart gelingt. Und nur auf dem Hintergrund ist es ja auch dann möglich, dass eben sehr viele der Vertriebenen relativ rasch wieder in Arbeit und Brot kamen und damit auch zum sogenannten Wirtschaftswunder der 1950er Jahre beitragen konnten. Und ich denke, auch die Frage oder die Erkenntnis, dass die Kenntnis, die Auseinandersetzung und auch die Kommunikation über religiöse Traditionen, über kulturelle Traditionen, die die Geflüchteten mitbringen, sehr wichtig war, um den Hinzugekommenen das Bewusstsein zu geben, wir werden hier in unserer Eigenart wahrgenommen und nicht nur jetzt als, ja, billige Arbeitskräfte oder weil wir halt eingewiesen wurden. Also der Respekt wird dann erst erfahrbar, wenn sich die Aufnehmenden für meine Geschichte im weitesten Sinn des Wortes, für meine Eigenart auch interessieren und die nicht nur pauschal ablehnen. Diese Beispiele gibt es, aber leider viel zu wenige. Also das viel zitierte Diktum von der kalten Heimat war für viele in der Tat so, aber es gibt eben auch, und ich kenne das auch aus Erinnerungen, aus dem Erzählen von Erfahrungen von Betroffenen, dass es eben nicht nur die kalte Heimat gab, dass es durchaus auch andere Formen der Aufnahme, der Annahme auch gegeben hat. Daraus eben zu sehen, was solche Aufnahmeprozesse eben an Aufgaben auch mit sich bringen und was hier an Überlegungen, auch an Infrastruktur notwendig ist. Ich denke, da kann man das eine oder andere durchaus in die heutige Zeit übertragen. Denn die Unterschiede sind natürlich anders. Aber ich würde sie jetzt nicht in dem Sinne bewerten, dass sie heute so viel schwieriger sind als damals. Denn der konfessionelle Unterschied war in den 1940er, 50er Jahren mindestens so gravierend wie heute der religiöse Unterschied. Und alle sprachen die gemeinsame Sprache. Der Dialekt hatte damals noch eine viel größere Rolle. Ich kann mich an die Erzählungen meiner eigenen Großmutter erinnern, wo sie eben über massive Verständigungsprobleme sprachlicher Natur geklagt hat. Man kommt in den Streit, weil man den anderen sprachlich nicht versteht, weil eben unterschiedliche Dialekte gesprochen wurden. Also auch das lief nicht selbstverständlich und selbstläufig ab, sondern auch da gibt's die Schwierigkeiten. Von daher denke ich, es sind viele Unterschiede, ja, aber es gibt durchaus auch eine ganze Reihe an Parallelen, die man hier sehen kann.
Abgesehen von dieser Podcast-Reihe, was folgt aus dieser Tagung?
Ein Tagungsband wird publiziert. Der zweite in einer dreiteiligen Reihe. Die Reihe wird zweitens in diesem Jahr noch einmal weitergeführt, chronologisch gesehen. Wir waren ja mit der Tagung im vergangenen Jahr in Regensburg bis zum Zweiten Vatikanischen Konzil, also etwa bis 1965 gegangen. Wir wollen in der Folgetagung diesem Herbst in Hünfeld die Entwicklung der nächsten 30 Jahre ansehen. Also die Frage, wie die weitere Aufnahme von Zuwanderung in den Gemeinden erfolgt ist, Stichwort sogenannte Gastarbeiter in den 60er, 70er Jahren, dann die Flüchtlinge im Kontext des Prager Frühlings, dann die Spätaussiedler, die aus Oberschlesien kamen, dann in der zweiten Hälfte der 1980er, gegen Ende der 1980er Jahre. die Spätaussiedler aus Rumänien. Es gibt im Grunde immer wieder Gruppierungen von Zuwanderern. Wie wurden die gerade in den Gemeinden, die sehr stark von der Nachkriegszuwanderung geprägt wurden, aufgenommen? Wie wurden die Veränderungen jetzt wirklich kirchengeschichtlich gesehen des Zweiten Vatikanischen Konzils in diesen Gemeinden aufgenommen? Und wie wurde die Offenheit, der Wunsch nach Austausch und Begegnung über die Staatsgrenzen hinweg, über die ethnischen Grenzen hinweg im Angesicht der Veränderungen der Ostpolitik in den 1970er Jahren gesehen, also Stichwort Kommunikation mit Menschen in der CSSR, mit Polen in der sich verändernden politischen Landschaft auf der einen Seite, aber eben auch in der kirchenpolitischen Landschaft. Stichwort, wir bitten um Vergebung und wir gewähren Vergebung. Der Briefwechsel der polnischen und deutschen Bischöfe gegen Ende des Zweiten Vatikanischen Konzils und in der Vorbereitung der 1000-Jahr-Feier der Christianisierung Polens 1966. In diesen Kontexten, was tut sich jetzt da bei den betroffenen Gruppierungen und in den betroffenen Gemeinden bis hin dann zur sogenannten Wende, zum Fall der Mauer oder zum Einreißen der Mauer 1989-90.
Zum Abschluss, wenn diese mehrteilige Buchreihe beendet ist, was sind dann die nächsten Themen? Oder anders gefragt, welche Themen aus dem Bereich Kirchen- und Kulturgeschichte der Deutschen in Ost-, Mittel- und Südosteuropa harren noch ihrer dringenden Erforschung?
Ja, Sie wissen, dass historische Forschung nie abgeschlossen ist und dass im Grunde jede Zeit ihre eigene Geschichte schreibt. Von daher, die Arbeit geht nie aus, weil es immer wieder neue Fragestellungen geben wird, nicht nur an die Zeitgeschichte, die wir jetzt hier schwerpunktmäßig behandelt haben, sondern man kann genauso gut an manche Bewegungen des Mittelalters, des Spätmittelalters mit den weitergehenden Erkenntnissen der entsprechenden Forschung auch in diese Region gehen, gerade spätmittelalterliche Reformbewegungen in Böhmen wären ein interessantes Thema. Aber wir versuchen gerade auch ein Handbuch zur donauschwäbischen Kirchengeschichte zu erarbeiten, wo wir im Grunde die Zeit seit der Ansiedlung bis ja 1945 oder eben 1989, wenn wir an Rumänien denken, berücksichtigt werden soll. Aber mir liegt schon daran, dass wir einen deutlichen Schwerpunkt auf der Zeitgeschichte belassen, immer mit der Motivation, dass wir Geschichte nicht als Selbstzweck betreiben, sondern dass wir aus den Gesprächen, aus den Diskussionen dieser Themen, die wir ja immer auch mit polnischen, tschechischen, ungarischen, serbischen Kolleginnen und Kollegen führen möchten, die eine oder andere Frage, die aktuelle Relevanz hat, auch aufgreifen oder generieren aus unseren Gesprächen und Erkenntnissen. Und deswegen wollten wir ziemlich naheliegend dann im kommenden Jahr das jetzt noch sehr offen und vage formulierte Thema Erinnerungskultur und Veränderung der Erinnerungskultur durch die Vertriebenen, aber vor allen Dingen dann seit 1990 angehen, weil gerade dem Vorstand des ICTOS daran liegt. Wir hatten gestern Abend eine Vorstandssitzung, wo wir auch nochmal die Themen hin und her überlegt haben. Uns liegt daran, aus den Erfahrungen dieser Vertreibungs- und Integrationsgeschichte heraus Orte, Themen zu kristallisieren, die wir im Gespräch halten sollten in unserer Gesellschaft. Das war ja jetzt gerade auch das Anliegen unseres oder ein wichtiges Anliegen unseres Gespräches, die wir aber im Gespräch mit unseren Nachbarn, gerade auch mit Jugendlichen, Schülern, Studierenden im Gespräch halten sollten, weil ich von Polen bis Ungarn, von Tschechien über die Slowakei bis Rumänien doch in relativ breiten Kreisen wahrnehme, dass sie sich sehr interessiert und zum Teil auch sehr intensiv mit der Geschichte ihrer Regionen im 20. Jahrhundert auseinandersetzen und da eben auch entdecken, dass es sowas wie eine gemeinsame Geschichte von Slowaken und Deutschen, von Tschechen und Deutschen, von Ungarn und Deutschen etc. gibt und durchaus eben die Frage stellen, warum die so abrupt unterbrochen wurde und was wir eben bei der Behandlung der Geschichte eben auch ja, gemeinsam leisten können, gerade auch im Blick auf Verständigung in einem gemeinsamen Haus Europa. Und deswegen möchten wir das Thema Erinnerungskultur nehmen und nach Orten suchen, wo diese Themen praktisch sich kristallisieren und wo man sich dann eben auch treffen kann und Gespräche mit entsprechenden Schwerpunkten führen kann. Thank you.